Eine Quizfrage. Quizfrage für all die aufpassen, aufgepasst haben, Bibelwissen haben. Vor allem die Jüngeren vielleicht. Kennt ihr Jerubal? Wer ist Jerubal? Eine bekannte biblische Figur.
Gideon.
Der ist Gideon. Nein, ich frage, wer ist Jerubal? Nein, richtig. Du hast richtig geantwortet. Jerubal ist Gideon. Das ist der gleiche Mann. Der wird manchmal Gideon genannt. Er wird meistens Gideon genannt. Und er wurde auch Jerubal genannt. Und so fängt auch Kapitel 7 von Richter an mit diesem Namen Jerubal. Und das werden wir gleich sehen. Es ist aber interessant, dass verschiedene Figuren und Männer und Frauen in der Bibel, die haben einen ersten Namen bekommen. Dann sind sie irgendwie umbenannt worden. Sie haben einen anderen Namen bekommen. Manchmal hat Gott ihnen einen anderen Namen gegeben, wie Abraham. Genau, Abraham. Im Neuen Testament Simon, Petrus. Oder vielleicht war immer Petrus sein Mittelname sozusagen, ich weiß nicht. Aber er wurde dann hauptsächlich als Petrus bekannt. Das sind Beispiele. Abrahams Frau auch. Sarai, Sarah. Leichte Umänderungen, aber bedeutend. Interessant, dass Gideon einen anderen Namen hatte, aber diesen Namen Jerubal bekam er nicht von Gott. Bekam das von anderen. Und ich denke, deswegen hat diesen Namen nicht gehaftet. Das war eine Art Übername, ein Spitzname von Gideon. Andere haben ihm diesen Namen gegeben, weil er, möcht ihr euch erinnern, im Kapitel 6, er hat die Baalsbilder, diese Götzenbilder von seinem Vaterhaus, hat er niedergerissen. Und danach hat man ihm Jerubal genannt, der mit Baal streitet, heißt es. Und Kapitel 7, und wir kommen heute zu Kapitel 7 von Richter in Gideons Leben. Kapitel 7 fängt so an, Vers 1, da machte sich Jerubal, das ist Gideon, früh auf und das ganze Kriegsvolk, das mit ihm war. Und die Geschichte geht weiter. Wir werden nicht das ganze Kapitel miteinander lesen, aber wir steigen in den Kampf ein. Wie ich auch letztes Mal gesagt habe, was haben wir in Kapitel 6 gesehen? Wir haben gesehen, wie Gideon vorbereitet wurde, wie er seinen Ruf zum Glauben erfahren hatte, wie er seinen Glauben trainieren musste, damit er bereit war, für den Herrn, für Israel zu kämpfen. Und jetzt sind wir vorgerückt, jetzt ist die Geschichte weitergegangen und jetzt sind wir im Kapitel 7 des Berichts und der Krieg rückt näher. Und ich will Verse lesen für uns. Und zwar, ich möchte die Verse 16 bis 22 lesen. Ich glaube, im Bulletin ist es erst ab 19 oder so, aber ich möchte gerne ab Vers 16 lesen in diesem Kapitel 7. Hört auf das Wort Gottes. Und er, das heißt Jerubal oder Gideon, und er teilte die 300 Mann in drei Heerhaufen und gab jedem eine Posaune in die Hand. Und leere Krüge mit Fackeln drin. Und sprach zu ihnen, seht auf mich und tut ebenso. Wenn ich nun an das Lager komme, was ich tue, so tut auch ihr. Wenn ich die Posaune blase und alle, die mit mir sind, so sollt auch ihr die Posaune blasen, rings um das ganze Heerlager. Und rufen, für den Herrn und für Gideon. So kam Gideon mit 100 Mann an das Lager zu Anfang der mittleren Nachtwache, als sie eben die Wachen aufgestellt hatten, und sie bliesen die Posaunen und zerschlugen die Krüge in ihren Händen. Da bliesen alle drei Heerhaufen die Posaunen und zerbrachen die Krüge. Sie hielten aber die Fackeln in ihrer linken Hand und die Posaunen in ihrer rechten Hand, um zu blasen. Und sie riefen, hier Schwert des Herrn und Gideons. Und sie blieben stehen, jeder an seiner Stelle, rings um das Lager her. Da fing das ganze Heer an zu laufen, und sie schrien und flohen. Und während die 300 Mann die Posaunen bliesen, schaffte der Herr, dass im ganzen Heerlager eines jeden Schwert gegen den anderen war. Und das Heer floh bis Bethschita auf Zereda zu, bis an die Grenze von Abel-Mehola bei Tabat. Das ist das Wort des Herrn und ein fast unglaublicher Bericht von einem Krieg. Wir werden nachher etwas mehr darauf zu sprechen kommen, vor allem ein Vers, ein Satz anschauen, etwas entfalten. Aber was bisher geschah, kurz in diesem Kapitel 7, Gideon, wir möchten uns erinnern, im Kapitel 6, der hatte vielleicht wenig Glauben. Zu wenig Glauben für diese große Tat. Und Gott musste seinen Glauben aufbauen, musste ihn rufen, musste ihn schulen und zeigen, wie groß er war. Und am Anfang von Kapitel 7 kommt eine noch schwerere Prüfung fast. Das spannt seinen Glauben noch mehr aus. Das kann das sein, was hier geschieht? Gott sagt nämlich, Gideon, du hast zu viele Soldaten für mich. Ich weiß, die Midianiter, der Feind, die sind viele. Die sind sehr viele. Und du hast ein paar Tausende, aber es ist zu viel. Ich möchte, dass du viel weniger sind. Boah, erstaunlich. Zu wenig. Er hatte gedacht, wir sind schon zu wenig. Aber irgendwie wird Gott uns durchbringen, auch mit x Tausende. Gott sagt, nein, nein, viel weniger brauchst du. Und vielleicht kennt ihr diese Geschichte schon. Die Prüfung für die Männer war, die gingen ans Wasser, an den See oder an den Fluss. Und sie mussten trinken. Das war die Prüfung. Trinken. Und einige haben sich hingebückt und direkt aus dem Wasser, aus dem See, aus dem Fluss getrunken. Und andere, so wie wir verstehen, sie hatten, es heißt, gelächst wie ein Hund aus der Hand. Also sie haben irgendwie Wasser geholt und sie standen dort und leckten das Wasser aus der eigenen Hand. Das war die Prüfung. Und irgendwie teilten sich die Männer in diese zwei Methoden zu trinken. Und das waren die Männer, die gestanden haben, die so getrunken haben. Das waren die 300, viel weniger als die anderen, die 300, die Gideon mitnehmen musste in den Krieg. Viel zu wenig Männer. Aber sein Glaube wurde gespannt. Gott wird es doch schaffen. Dann gibt es noch mehr Vorbereitung. Gott sagt, Gideon, jetzt bist du bereit. Jetzt hast du 300 Mann, mehr als genug für mich. Jetzt kannst du in den Krieg ziehen. Aber wenn du willst, kann ich dir noch etwas zeigen, wenn du noch mehr Aufbauung willst und Zusicherung. Und was sagte Gideon? Natürlich, ja, ja, bitte, bitte, zeig mir etwas mehr. Und Gideon ging nah an das Lager der Midianiter, der Feinde, und hat dann gehört, wie sie miteinander geredet haben. Er war versteckt, Gideon, und er hörte, wie anderen geredet hatte von einem Traum. Und vielleicht kann ich das sogar finden, wo er das hört. Vers 13. Und nun Gideon kam, siehe, da erzählte einer Moabiter, Midianiter, einem anderen einen Traum und sprach, siehe, ich habe geträumt, ein Laib Gerstenbrot, Brot, ein kleines Brot, rollte zum Lager der Midianiter und er kam an das Zelt, stieß das Zelt um und es fiel ein und es kehrte es um und das Oberste zu unterst, sodass das Zelt am Boden lag. Da antwortete der andere, der diesen Traum hörte, das ist nichts anderes als das Schwert Gideons. des Sohnes des Joasch, des Israeliten. Gott hat die Midianiter in seine Hand gegeben mit dem ganzen Heerlager. Gideon konnte diesen Traum mithören, diesen Traum vom Feind, wie sie schon wissen, die schon vorausgesehen haben, dass Gott den Sieg geben wird. Und Gott Gideon den Sieg geben wird. Und das war genug, das war schön für Gideon, eine Bestätigung. Jetzt konnte er in den Krieg ziehen. Wie wir jetzt gelesen haben, dann kam der Krieg, ganz ungewöhnlicher Krieg. Was hatten sie für Waffen in diesem Krieg? Diese 300 Männer um Gideon, hatten sie schwere Panzer, hatten sie Schwerter, haben sie Kanonen? Nein. Sie hatten Posaunen, Trompeten. Wahnsinn. Und sie hatten dann leere Krüge, zuerst leere Krüge, wie aus Ton, aus Lehm. Ein Krug, so ein Gefäß. Und drinnen in diesem Gefäß Fackeln, also eine Art Lampe, Licht, Flamme in diesem Krug. Und das Licht, die Flamme wurde versteckt zuerst in diesem Krug. Und so waren die 300 Männer ausgerüstet für den Krieg. Wahnsinnig. Also nicht Waffen, das sind nicht Waffen gegen ein Heerlager von ausgebildeten Soldaten. Lächerlich, oder? Und was ist geschehen? Gideon hat Befehl gegeben, tut, was ich tue. Und sie haben in die Posaune geblasen. Alle, die Feinde wurden so aufgeschreckt. Sie haben sich positioniert, strategisch um das Lager des Feindes. Und dann bliesen sie plötzlich in die Trompete und zerbrachen dann die Krüge, kaputt gemacht. Und da waren die Fackeln, plötzlich Lichter überall, um das Lager des Feindes. Und sie gerieten in Panik. Und sie haben sich selber erschlagen. Das Schwert des einen richtete sich gegen den anderen. Sie haben gewusst, irgendwie werden wir überfallen. Wir sehen zwar keinen Feind auf uns, wir spüren keine scharfen Messer. Wir werden doch irgendwie angegriffen. Dann in der Panik haben sie angefangen, sich selber zu erschlagen, zu töten und zu fliehen. Und so konnte Gideon und seine Männer die anderen nachfolgen. Und das war, die haben gewonnen. Gideon hat diesen Krieg gewonnen. So erzählt uns dieses Kapitel. Ganz ungewöhnlicher Krieg. Gottes Wirken. Ich möchte auf Vers 18, wir haben Vers 18 lesen, schaut Vers 18 an. Gideon spricht zu den Männern und sagt vorher, als Vorbereitung, wenn ich und alle, die mit mir sind, dass die ersten 100, die mit ihm waren, die anderen Gruppen von 100 waren weiter um das Lager. Wenn die mit mir sind, in das Horn stoßen, diese Posaune, so sollt auch ihr rings um das ganze Lager in die Hörner stoßen und rufen. Was sollten sie laut rufen? Das hatte ich vorher nicht gesagt, aber sie sollten auch schreien. Sie sollten schreien für den Herrn und Gideon. Für den Herrn und Gideon. Ich werde in den nächsten Minuten, wir werden anschauen, betrachten, was das bedeutet. Für zwei Personen, im Namen von zwei Personen. Für den Herrn und für Gideon. Und merken wir, der Herr kommt zuerst. Zuerst wird der Herr genannt. Er kommt immer zuerst. Er ist der Allmächtige. Er ist der Herr des Bundes. Und dann kommt Gideon. Gideon wird groß auch in diesem Krieg. Der Herr lässt Menschen nicht, oder anders gesagt, der Herr lässt Menschen teilhaben an seinem Willen. Wir haben vorher über den Willen des Herrn gesprochen, nicht wahr? Der Herr lässt Menschen teilhaben, am Sieg sogar, an diesem großen Sieg gegen die Midianiter. Nun, für den Herrn zuerst. Dieser Krieg ist so ungewöhnlich, so auf so eine ungewöhnliche Weise gewonnen. Das kann nur der Herr sein. Das kann nur Gott sein, der diesen Sieg gebracht hat, nicht wahr? So komisch, so bizarr, so entgegen jeglicher Planung. Wenn du einen Krieg planen müsstest gegen diesen Feind, das hättest du nicht so geplant. Das ist verrückt, das ist fantastisch. Kann nur von Gott sein. Es gab schon viele Kriege in der Geschichte, auch bis dahin. Schon viele Kriege in der Geschichte des israelitischen Volkes. Nach dem Auszug aus Ägypten unter Mose und Josua und jetzt unter den Richtern gab es immer wieder Kriege. Das war fast die Aufgabe des Volkes, Krieg zu führen im Namen des Herrn gegen die Völker, damit sie das Land einnehmen konnten. Und da unter diesen Kriegen, die meistens gewonnen wurden, weil der Herr mit ihnen war, gab es auch schon ganz komische Siege. Wir denken an Jericho zum Beispiel. Auch nicht mit Waffen und Kanonen, sondern mit Hörnern, mit Posaunen und mit der Bundeslade, tragen sie die Bundeslade um die ganze Stadt, um die Mauern 7-mal. Und dann fällt die Stadt zusammen, diese Mauer fällt zusammen, dann können sie eingreifen. Unglaublich, übernatürlich. Vorher Mose gegen die Amalekiter, glaube ich. Als Mose die Hände oben hatte, da hat die Armee gewonnen. Die hatten die Überhand gewonnen, die haben angefangen zu gewinnen. Als Mose dann müde wurde und seine Hände fallen gelassen hat, dann haben die Israeliten angefangen zu verlieren. Ja, der musste dann die Hände, und da wurde er natürlich müde, und dann brauchte er Helfer, die seine Hände hochgehalten haben, dass die Israeliten doch gewonnen hatten. Es gibt unglaubliche Geschichten, aber doch können wir glauben. Ungewöhnliche Geschichten, wie der Herr, wie Gott zum Sieg verholfen hatte. Und auch hier, das ist ein berühmter Sieg. Gideons Sieg gegen die Midianiter. Aber das war Gott. Das war Gott, der diesen Sieg gebracht hat. Ist eine große Geschichte. Und eben dieser Spruch mit Gideon und den Herrn, oder den Herrn und Gideon. Das lesen wir zweimal im Namen des Herrn für Gideon und für den Herrn und für Gideon, Vers 18 und dann in Vers kurz darauf, zwei Verse später, Vers 20. Sie, als es wirklich losgeht in der Hitze des Gefechtes, riefen sie: Hier Schwert des Herrn und Gideons. Also wiederum diese zwei Namen. Der Krieg wird geführt im Namen vom Herrn und im Namen von Gideon. Schwert des Herrn und Gideons. Wo war das Schwert? Sie hatten ja kein Schwert. Sie haben nur Schwert gerufen. Das Schwert brachte Gott. Und das Schwert hatte der Feind. Der Feind wurde doch mit dem Schwert besiegt. Aber die Israeliten müssten keine Schwerter bringen. Der Feind hat sich selber geschlagen mit dem Schwert. Unglaublich. Ihre Waffen waren nur Posaunen und diese Krüge mit Fackeln. Der Herr kann alles. Und wir sehen hier, wie sonst noch in der Bibel, wie die Feinde des Herrn, manchmal benutzt der Herr Feinde von Gottes Volk, Feinde von der Kirche, um etwas zu zeigen, um uns zu belehren. Aber schlussendlich werden die Feinde Gottes besiegt werden. Und oft besiegen sie sich selber. Sie schlagen sich selber. Ihre eigenen Waffen werden gegen sich selber gerichtet. Und das sehen wir auch hier. Auf wunderbare Weise veranschaulicht, wie der Herr den Sieg beibringt. Der Herr zeigt sich in dieser Geschichte immer als oberster und bester Kriegsherr. Das hatten wir schon in der Ruf zur Anbetung am Anfang dieses Gottesdienstes gehört, wenn ihr aufgepasst habt, dass Gott, wie kriegerisch ist, er führt Krieg gegen seine Feinde, er ist allmächtig. Und dieser Ruf zur Anbetung, dieser Psalm 46, brachte dieser Begriff der Herr Zebaoth. Schon davon gehört? Das ist ein Name von Gott in der Bibel. Adonai Zebaoth. Gott Zebaoth. Wisst ihr, was das heißt auf Deutsch übersetzt? Herr der Herrscharen. Herr, H-E-R-R, der Herrscharen, H-E-E-R-Scharen. Also wie ein Oberster, wie ein Kommandant einer Armee. So erfuhren die Israeliten ihren Gott. So haben sie ihn erlebt, als Kriegsführer, als derjenige, der sie führt in den Krieg und den Sieg bringt. Herr der Herrscharen, er hat eine riesige Armee. Er hat alle Macht, die er braucht. Er bringt den Sieg. Gideon konnte mit nur 300 an diesen Krieg herangehen. Aber er hatte auf seiner Seite den Herrn Zebaoth, den Herrn der Herrscharen auf seiner Seite. Der konnte nicht verlieren. Aber es ist interessant, ich habe an diesem Begriff, auch bevor ich den Ruf zur Anbetung vorgesetzt bekommen habe, habe ich auch an diesen Begriff gedacht, der Herr Zebaoth. Und nachgeschaut, wie kommt das in der Bibel vor? Das wird zuerst erwähnt im Samuel-Buch. Wo kommt Samuel in der Bibel? Erst nach Josua. Also bis Josua und Richter. Also bis zu diesem Zeitpunkt in der Bibel keine Erwähnung vom Herrn Zebaoth. Es kommt erst nachher, als die Israeliten ihn so erlebt haben, so genannt haben. Der Herr Zebaoth. Und hier sehen wir, das ist ein Beweis für die Richtigkeit von diesem Namen, für den Lebenslauf, wenn man so will, von einem obersten Soldaten. Er hat schon Kriege geführt, er hat Kriege gewonnen. Das ist unser Herr, der Herr Zebaoth, der Herr der Herrscharen. Niemand ist mächtiger als dieser Herr. Und dieser Name, Herr Zebaoth, ihr könnt ab jetzt aufpassen, wo kommt das in der Bibel vor? Kommt oft in der Bibel vor, durch die Geschichte ab Samuel, oft in den Psalmen, in den Propheten und auch im Neuen Testament wird dann übersetzt dann ins Griechische und für uns dann ins Deutsche. Ich lese ein, zwei Verse. Jesaja-Buch, Jesaja Kapitel 1 zum Beispiel. Darum spricht der Herrscher, der Herr der Herrscharen, der Mächtige Israels. Wehe, ich will mir Genugtuung verschaffen von meinen Feinden und mich rächen an meinen Widersachern. Das macht er. Der Herr der Herrscharen wird seine Feinde besiegen. Psalm 46, etwas später, ein paar Verse nachher. Nationen tobten, Königreiche wankten, er ließ seine Stimme erschallen, die Erde zerschmolz was für ein Bild von einer Macht hier. Der Herr der Herrscharen ist mit uns. Eine Festung ist uns der Gott Jakobs. Also Krieg führen im Namen des Herrn. Im Namen des Herrn. Der Herr soll groß gemacht werden, sein Name soll verherrlicht werden. Aber nicht nur den Namen des Herrn, sondern auch den Namen Gideons. Der Name Gideons muss auch groß gemacht werden, für den Herrn und für Gideon. Erinnert ihr euch an diesen lustigen Spruch des Engels aus dem 6. Kapitel von Richter? Gideon, du tapferer Held! Wo er gar nicht tapfer war. Hier ist er tapfer. Hier führt er tapfer im Namen Gottes und in seinem eigenen Namen Krieg. Die Schlacht ist des Herrn. Der Herr gewinnt den Krieg. Sein Wille geschieht. Aber dabei benutzt er Menschen. Und ich meine das nicht negativ. Er bringt Menschen ins Spiel. Er erhöht Menschen. Ihm allein gebührt die Ehre, aber er lässt diesen Glanz, der Glanz seiner wunderbaren Herrlichkeit, gerne auf Menschen zurückstrahlen oder aufstrahlen. Er hat den Menschen erschaffen zu großer Werke, zu große Aufgaben. Und das macht er immer noch, auch in der gefallenen Welt. Die Geschichte ist voller Beispiele von Männern und Frauen, die mit Kraft und mit Weisheit, die Gott ihnen gegeben hat, wie sie Großes tun, wie sie Gutes vollbringen. Und das war auch Gideon. Wir erinnern uns, wie Gideon erwähnt wird in Hebräer Kapitel 11, da geht um große Glaubensmenschen, die in diesem Brief an die Hebräer geschrieben werden vom Alten Testament. Und Gideon wird genannt. Ich will zwei Verse wieder lesen. Wir erkennen ihn wieder hier, Gideon. Der Schreiber an die Hebräer schreibt, Vers 32 aus diesem 11. Kapitel: Was soll ich noch sagen? Denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David, Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, der Löwen Rachen verstopften, des Feuers Kraft auslöschten, des Schwertes Schärfe entgingen, aus der Schwachheit Kraft gewannen, im Kampf stark wurden, der fremden Heere zurücktrieben. Das ist tatsächlich Gideon. Gideon, sein Glaube musste vorbereitet werden, er musste aufgebaut werden, er musste den Herrn vertrauen. Sein Glaube wurde gespannt, bis fast ins Unglaubliche. Aber dann war er doch ein tapferer Held und hat Armeen vertrieben. Gott erhöht und befähigt Menschen. Und in unserem Herrn Jesus Christus sehen wir einen Menschen, den Gott erhöht, über alle anderen Menschen. Gott erhöht seinen Sohn Jesus Christus, der immer Gott war, aber dann als Mensch erschienen war, in Fleisch und Blut, ein Mensch, der machte ihn groß. Er verhelft Jesus zum Sieg. Wir haben gesehen, Gideon brauchte kein Schwert in seinem Krieg zu diesem Zeitpunkt. Jesus brauchte auch kein Schwert. Wenn wir in den Evangelien lesen, wann kam Jesus mit einem Schwert zu seinen Feinden, zu den Pharisäern? Nicht? Er kam nie mit einem Schwert. Er hatte eigentlich gar nichts, was er sein eigen nannte. Und er hat sogar, wisst ihr noch diese Geschichte von Petrus im Garten Gethsemane, kurz vor der Festnahme? Petrus, wir erfahren in einem der Evangelien, dass es Petrus war, der ein Schwert nahm und das Ohr abgehauen hatte von einem von diesen Soldaten, der auf Jesus hingekommen war. Und Jesus hat gesagt, nein, nein, was machst du? Weg mit dem Schwert. Und hat das Ohr wieder herangetan, hat geheilt. Es war nicht die Zeit für ein Schwert, für Jesus. Aber die Zeit wird kommen. Die Zeit wird kommen, dass Jesus mit einem Schwert kommt auf die Erde. Das lesen wir in der Offenbarung, Offenbarung 19. Wir lesen, das ist ein Bild von Jesus am Ende der Zeit. Der kommt mit einem scharfen Schwert aus seinem Mund. Er hält einen eisernen Stab und er wird herrschen über die Völker. Das wird anders sein.
Was hast du gelesen?
Offenbarung 19, ab Vers 15. Ein Schwert für den Herrn und für Gideon. Ein Schwert für Jesus. Ja, jetzt noch nicht zu der Zeit Jesu auf der Erde, aber die Zeit wird kommen. Da kommt doch ein Schwert. Und da erfahren wir, wie Paulus schreibt an die Philipper, im Namen Jesus wird sich jedes Knie beugen. Da kommt Jesus mit absoluter Kraft und Autorität. Und es wird jedes Knie beugen müssen vor diesem Menschen, vor diesem Gott-Menschen. Der Sieg von Gideon für den Herrn und für Gideon. Und mit diesen Posaunen und mit diesen Tonflaschen, das hat mich erinnert, und die letzten 5 Minuten möchte ich auf einen neutestamentlichen Text gehen. Das erinnerte mich an den Text von Paulus im 2. Korinther 4. Paulus schreibt im Vers 7 von diesem 2. Korinther 4. Er schreibt von seinem Ruf, von seinem Evangelium als Apostel, schreibt von seinem Apostelamt, von seiner Schwachheit als Person. Und er schreibt, wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, in Gefäßen aus Ton und Lehm, nicht fest, brüchig. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Größe der Kraft von Gott sei und nicht aus uns. Das ist genau das, was wir in Gideons Krieg veranschaulicht gesehen haben. Er benutzt diese irdenen Gefäßen. Aber das scheint völlig unzureichend, es scheint lächerlich zu sein angesichts des Feindes. Aber das braucht Gott, er braucht nicht mehr als das. Weil es ist seine Kraft, die überragende Größe der Kraft von Gott, ist nicht aus uns. Menschen haben ihre Schwachheiten, Menschen leiden, aber gläubige Menschen wie du und ich, wir tragen, obwohl wir schwach sind, obwohl wir müde werden, obwohl wir manchmal denken, wir sind so krank, so müde, so matt. Ich glaube nicht genug. Ich bringe nichts her. Aber wenn Christus in dir ist, wenn du Christ bist, wenn du Glauben hast, wenn du ein Kind Gottes bist, du musst nichts mehr sein. Du bist wie ein irdenen, ein Lehmgefäß. Gottes Kraft ist es, der bringt das. Gott hat uns in Christus errettet, er hat uns neues Leben gegeben. Wir haben Christus in uns, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, heißt es in Kolosse 1, 27. Es ist so, Gott geht mit uns so um. Und wenn wir an diese Krüge denken, Gideon brauchte 300 Krüge für diesen Kampf. Ne? Also wir denken, das war eine fantastische, der brauchte eigentlich nichts, er brauchte keine Waffen. Doch er brauchte Posaunen und er brauchte Krüge und Fackeln. Und er brauchte diese Krüge, die, wofür? Sie gingen kaputt. Die wurden nur gemacht, weil sie kaputt gehen würden im Kampf. Und nicht aus Versehen, sondern extra, bewusst. Das war der Plan. Die irdenen Gefäßen im Krieg, bang, und die sind kaputt. Wie ist es mit uns? Gehen wir kaputt im Krieg? Ja, der Herr wird uns nicht völlig kaputt machen, aber wir können erwarten, dass wir im Glaubenskampf, dass wir fast kaputt gehen, dass uns viel zu viel ist. Gott weiß es. Er hat uns so gemacht. Wir sind wie irdenen Gefäßen. Krüge aus Ton, die gehen leicht kaputt. Und auch wenn dein physisches Leib kaputt geht, wenn wir sterben und wenn der Herr nicht vorher kommt, wenn der Jesus nicht vorher kommt, werden wir doch sterben. Früher oder später. Auch der Stärkste unter uns wird sterben. Irdenen Gefäßen. Aber unsere Kraft und unsere Hoffnung ist das, was in uns ist. Der Fackel in diesem Krieg. Das Licht. Und diese Passage im 2. Korinther 4, Paulus spricht auch vom Licht. Die Verse 5 und 6. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als Herrn, uns aber als eure Sklaven um Jesu Willen. Denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis soll Licht leuchten, er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Lest in Ruhe die ersten Verse von 2. Korinther 4. Das ist sehr ermutigend. Und er sieht dann Parallele zum Krieg von Gideon gegen die Midianiter. Sehen wir also, es geht immer um die Herrlichkeit Gottes. Für den Herrn und für Gideon. Diese Herrlichkeit sehen wir in Christus. Unser Leben ist Jesus. Und wie Paulus schreibt, so zeigen wir auch den Tod von Jesus in unserem Leben, in unserem Sterben. Jesus nahm unsere Schwachheit an und sein Fleisch wurde für uns gebrochen. Das haben wir anschaulich daran erinnert. Am Abendmahl heute Morgen. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine geliebten Brüder und Schwestern, seid standhaft, lasst euch nicht erschüttern, tut jederzeit das Werk des Herrn in reichem Maße. Ihr wisst ja, im Herrn ist eure Arbeit nicht umsonst. Amen. Wir wollen beten. Vater Gott, wir danken wieder einmal für dein Wort, so eindrücklich dein Wort beschreibt, wie du gehandelt hast in der Vergangenheit und wie du immer der gleiche Gott bist. Du handelst auch jetzt in der Gegenwart durch Jesus Christus. Wir danken dir, dass obwohl wir schwach sind, wir können uns nicht vorstellen, in den Krieg zu gehen, sozusagen. Wir müssen nicht wortwörtlich wirklich in Krieg gegen andere Nationen jetzt gehen, in dieser Zeit. Aber unser Glaubensleben ist manchmal ein Kampf, oft ein Kampf. Da kämpfen wir gegen, nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen den Teufel. Und das ist schwer. Und wir sind nicht stark genug für diesen Kampf. Aber Herr, du weißt es. Du hast uns schwach gemacht, deswegen, dass die Kraft ganz klar Gottes ist. Und Herr, gib uns diese Gewissheit, gib uns diese Freude zu wissen, wir müssen uns nicht aufrüsten mit eigener Kraft für unser Leben. Das, was wir brauchen, das kommt von dir in Jesus Christus, unserem Herrn. Und wir danken in seinem Namen. Amen. Amen.